Herzlich willkommen zum zweiten Spielverlagerung.de Sonderpodcast zum Rückrundenstart. Heute werden wir uns drei weitere Teams vornehmen. Wir werden anschauen, wie es mit dem ersten FC Nürnberg nach dem Abgang von Hecking weitergeht. Wir werden uns anschauen, wie es mit dem VfL Wolfsburg nach dem Zugang von Dieter Hecking weitergeht. Und wir werden zum Schluss ein wenig über Werder Bremen reden. Dazu habe ich mir geladen, zum einen den wunderbaren René Maric.
Hallo.
Und ich bin sehr froh, dass zu Gast ist der Spielverlagerung.de Hacking-Experte Tim Rieke.
Jo, moin.
Dann kann ich dich mal gleich fragen, als Nürnberg-Experten auch. Du bist ja auch immer ein großer Fan von Hacking als Defensivtrainer gewesen. Ja. Waren sie auch diese Halbserie wieder defensiv stabil?
Ja, sie gehören ja jetzt schon ein bisschen länger zu den besten Teams der Bundesliga gegen den Ball. Das haben sie auch in dieser Saison gezeigt. Von den Gegentoren ist es wieder relativ wenig. Sie haben gegen die stärkeren Mannschaften, vor allem gegen die spielstarken Mannschaften, haben sehr, sehr gut ausgesehen. Gegen Dortmund am 1:1, gegen Bayern 1:1 und gegen Schalke ein bisschen unglücklich 0:1 verloren, wo sie jeweils sehr geschickte Konzepte dagegen hatten, die auch über weite Teile sehr gut funktioniert haben. Und die meisten Gegentore sind eigentlich auch durch eine kleine Phase von 4-5 Spielen gefallen, wo sich das ein bisschen summiert hat. Das ist, glaube ich, immer so, dass Nürnberg relativ stabil ist und kaum mal mehr als 2 Gegentore bekommt. Und dann haben sie halt pro Saison 4-5 Spiele, wo sie dann relativ deutlich schlechter aussehen. Ich fand zum Beispiel auch das Spiel gegen Mainz, da fand ich sie ziemlich schwach defensiv. Dann noch 1-2 andere Spiele und sonst solide bis stark.
Kann man sagen, defensiv fui, offensiv fui?
Ja.
Wir haben ja auch nur 17 Tore geschossen, in Anführungszeichen.
Ja, das stimmt. Also verglichen mit der Abwehrarbeit ist die Offensive natürlich nicht so stark. Vor allem, weil sie diese Saison besonders, sagen wir mal, simpel gestrickt ist. Es gab meistens eine relativ klare Aufteilung, was die Flügel angeht. Also keine Mischformationen, wie es vor 2 Jahren mit Ekichi Gündoğan zum Beispiel noch gab. Also relativ viel über konsequentes Flankenspiel und Standards die Offensivstärke. Und spielerisch ist das halt nicht so die große Top-Mannschaft der Liga.
Ich muss auch sagen, ich finde diese stagnierende Nürnberger finde ich sehr negativ. Denn wenn man im Tabellenkeller in Anführungszeichen spielt, dann muss man ja auch die Punkte gegen die anderen Kleinen sammeln und gut verteidigen können ja schon fast alle. Und die Mannschaft holt nach, eben dieses Spiel gegen Mainz, denke ich, ist auch ein bisschen so ein Indikator dafür, denn die Mainzer sind defensiv noch besser, aber können auch das Spiel selbst machen, wenn es sein muss, oder auch besser und flexibler kontern. Und ich denke, da hat man in Nürnberg ein bisschen so eine sehr gute Basis geschaffen in der Defensive, aber nicht mehr darauf aufgebaut, offensiv.
Also die sind jetzt nicht ganz schlecht. Sie haben natürlich offensiv was anzubieten. Es gab ein paar Spiele, wo Gebhardt auf der 10 gespielt hat, was mir ganz gut gefallen hat. Und dann gab es ein paar nette Kombination auf halb links mit dem linken Flügelspieler, das war glaube ich Franz meistens. Und Gebhardt hat ja auch oft auf dem Flügel gespielt und ist dann immer mit auf die Seite da gegangen. Das war ganz okay, aber sie haben es halt nicht so gut ausgespielt wie manch andere Mannschaft. Dann fehlte vielleicht auch ein bisschen das Gegengewicht auf der anderen Seite. Mhm. Allgemein fand ich aber die Offensive war okay, aber nicht so gut wie noch vor 1 oder 2 Jahren, was aber auch am Personal liegt. Also sie haben nicht mehr so die personellen Möglichkeiten, das so zu machen wie dann und wie mit Ekichi, Gündoğan, Schieber zu der Zeit.
Es wundert mich auch ein wenig, weil ganz früher war Hecking ja auch mal als eher offensiv denkender Trainer verschrien.
Das war doch irgendwie jeder schon mal beides. Hängt ja auch davon ab, wo er Trainer ist, ne?
Ja, sind euch irgendwelche Spieler im Gedächtnis geblieben aus der Hinrunde bei Nürnberg?
Tim Klose fand ich gut, defensiv war der stabil, stark. Ja, ich glaube, ich ist auch zum Mann der Hinrunde gewählt worden von den Fans oder so.
Ja, wen gab es noch?
Kiyotake, der eigentlich für durch seine Standards für die Hälfte aller Tore verantwortlich ist.
Ja, okay. Kann man natürlich auch nehmen. Hat aber am Ende ein bisschen abgebaut.
Ansonsten muss man sagen, es sind nicht so viele Spieler, die sich nach vorne gedrängt haben. Also da zeigt sich auch wieder, dass Hacking ja auch eher ein Kollektivtrainer ist.
Ja, das ist ja auch etwas, was wir schon gesagt haben. Er schafft es eigentlich, eine sehr kohärente Mannschaft aufzubauen, eine kollektivstarke Mannschaft aufzubauen, wo halt kein Spieler wirklich heraussticht. Das heißt, das ist ja auch das, was Nürnberg jetzt erreicht hat, mit relativ geringen Mitteln, sich ein paar Jahre in der Liga zu halten, zwischendurch oben mal anzugreifen, die Großen zu ärgern in einzelnen Spielen etc. Und was mich halt noch immer sehr fasziniert an dem Defensivspiel ist halt, dass er gleichzeitig eine sehr kompakte, kollektive Mannschaftsaufstellung in der Defensive hinkriegt, aber gleichzeitig immer so eine Mannorientierung dabei ist, die angesprochenen Spiegelformationen von René, die ja jetzt schon seit längerer Zeit immer wieder dabei sind, früher noch extremer mit oft fast immer Raute gegen Raute etc. Und da finde ich, dass er es meistens sehr gut schafft, eine relativ coole Balance zwischen Mannorientierung und Raumkompaktheit zu finden. Das heißt, dass man nah am Gegenspieler ist und eng drauf gehen kann und trotzdem immer noch sehr kollektiv steht und so kollektiv stark steht, dass am Ende dann Hacking der Kollektivtrainer ist.
Man muss auch sagen, er hat aus einem Kader, der nicht gerade der stärkste ist, in den letzten Jahren relativ viel rausgeholt. Aber mit Blick auf die Rückrunde muss man auch sehen, dass er jetzt weg ist. Und der neue Mann heißt Michael Wiesinger. René hat gestern versucht, sich ein bisschen über ihn zu informieren. Ich weiß nicht, was man da groß rausfinden konnte. Ich muss zugeben, ich kenne ihn überhaupt nicht. Was sollen wir davon halten, René?
Also ich habe mich ein bisschen in den Fanforen umgehört. Da findet ja meistens eine Sammlung von Interviews oder sonst was. Bei ihm gab es eigentlich wenig und die Nürnberger Fans haben sich auch eher kritisch geäußert, zumindest im Internet. Also dass er nicht so der Taktiker-Typ ist, sondern jemand, der so über die klassischen Tugend kommt und versucht, die Mannschaft eben psychologisch zu erreichen, dass sie dann einfach über den Kampf, über Leidenschaft und Ähnliches kommen. Mal sehen, wie das klappt. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, wie sich Nürnberg jetzt verändern wird. Also die Spiegelformation und Ähnliches wird man wahrscheinlich nicht mehr sehen. Und ich glaube, das könnte sie vielleicht sogar ein paar Punkte kosten in der Rückrunde. Aber man muss abwarten. Ja, weil es vielleicht wird uns ja Wiesinger überraschen und Nürnberg wird achtfacher Meister oder so. Holt sich die Rekordmeisterkrone zurück. Sir Alex Ferguson Wiesinger wird es dann geben, aber naja.
Nee, ernsthaft, was ist denn jetzt eure Prognose für die Rückrunde? Sicherlich bei diesem Team noch schwerer als bei den meisten anderen, aber was ist ein Bauch heraus, was glaubt ihr?
Relegationsplatz. Relegationsplatz.
Tim, Bester. Was denkst du?
Ich glaube, sie müssen knapp nicht in die Relegation, sage ich mal einfach so.
Ja, ich bin da in ähnlicher Meinung wie euch. Und nach einer kurzen Pause werden wir weitermachen. Und zwar werden wir uns weiter mit Hacking beschäftigen und dem VfL Wolfsburg. Bis gleich. Willkommen zurück beim Spielverlagerung.de Podcast. Weiter geht es, und zwar mit dem VfL Wolfsburg. Bevor wir uns jetzt hier auf die Rolle von Hacking stürzen, nochmal einmal kurz die Frage zur Hinrunde. Magath nicht mehr da, Köstner durfte nicht länger machen, Alofs da. Ist es mal wieder eine Hinrunde gewesen, in der VfL Wolfsburg unter den Erwartungen blieb? Was waren die Probleme deiner Meinung nach, René?
Naja, also die Probleme waren halt, dass man am Anfang Magath hatte. Das klingt jetzt doof, aber im Endeffekt sagen das die Ergebnisse ganz einfach aus. Die haben den zweitgrößten Etat der Liga, soweit ich weiß.
Ich habe gestern gelesen, 8,2 Millionen Euro im Jahr soll Diego verdienen. Das ist schon ein Wahnsinn. Die kann man gar nicht glauben, was für einen hohen Etat die haben müssen einfach.
Ja, noch keine Spende von Diego an Spielverlagerung. Das muss man jetzt auch kritisch anmerken.
Geld genug ist da. Und ich denke auch, Spieler wie Naldo oder Olic verdienen nicht schlecht. Das heißt ja immer, Wolfsburg muss bei Gehältern einen 20%igen Aufschlag zahlen. Einfach weil es Wolfsburg ist.
Ja.
In der Branche bekannt als Wolfsburg-Aufschlag. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber,
wo hast du denn das gehört?
Das habe ich auf Twitter gelesen. Das hatte, okay. Mein Kollege Oliver Fritsch hatte das geschrieben.
Ach so.
In der Zeit. Kurz zu bleiben, bei der Hinrunde wirklich überzeugen konnte keiner aus diesem Kader, der doch sehr groß ist. Diego kam...
Also das würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
Ja, wen kannst du denn überzeugend?
Ja, eben, Diego hat doch ziemlich gut gespielt, also
Ulic
war jetzt auch nicht wirklich schlecht, als halt Ulic, der hat einfach gewisse Limits, aber Bas Dost war doch für die Verhältnisse, wo er spielen musste und wie er versorgt wurde, fand ich den eigentlich ziemlich gut. Und ja, man muss halt sehen, was sie jetzt in Zukunft machen. Also die haben ja, sind sehr, sehr, sehr auf die Flüge orientiert. Auch Fagner fand ich sehr gut. Kehr hat sich verbessert. Fagner war also ein guter Neueinkauf. Muss man sehen, ob sich auf links Marcel Schäfer zu seiner Topform, seiner theoretischen anknüpfen kann. Sonst muss da eben Rodriguez einspringen. Ja, wird man sehen, was sich da noch ergibt. Auch die haben eigentlich vom Spieler gerade eben einen super Kader. Nur zu viele überflüssige Leute und eben vielleicht den einen oder anderen Ersatzspieler zu wenig.
Zu viele Leute, aber den einen oder anderen Ersatzspieler zu wenig?
Im Sinne von qualitativ, also die haben da Leute, die haben in Kader nichts verloren. Und dann,
zum Beispiel?
Ich will jetzt nicht mich irgendwo unbeliebt machen, aber...
Ja, jetzt musst du schon was sagen. Wenn
nein,
du
so. ich sag da gar nichts, aber naja, wenn man da irgendwie... Sajan Lakic auf der Bank hat und dann noch Helmes und Jonsson und Dost dazu und am Ende spielt man mit einem Stürmer und was man davon wirklich jetzt halten soll, dass eben Leute wie Lakic auf der Bank sind, aber man hat auf den Flügeln spielt man dann mit Virinha, Hasebe, Ulic, wo eigentlich keiner jetzt oberstes Bundesliga-Niveau verkörpert, zumindest nicht konstant, muss man und auch nicht auf dieser Position, also da muss man noch ein bisschen Säuberungsarbeiten leisten.
Ja, ist auch interessant, weil Wolfsburg ist ja auch als Team der Stars verschrien, wenn man das so sagen darf. So Leute wie Diego, die am besten dann sind, wenn sie viele Freiheiten genießen. Tim, wie passt das deiner Meinung nach zusammen mit dem, was wir über Hacking im ersten Teil des Podcasts gesagt haben? Wir haben ihn ja Kollektivtrainer genannt, einer, der defensiv sehr schlau ist. Kann das funktionieren in Wolfsburg?
Ja, natürlich. Also du hast jetzt einen einzigen Spieler genannt, der angeblich nicht Kollektivspieler ist, und das ist Diego. Und das ist jetzt dein Beweis dafür, dass das nicht passen soll, oder was?
Ja gut, wenn man jetzt an so Sachen denkt, wie wenn man jetzt an Sachen denkt, wie Pressing sind auch Lakic oder ja gut, sind auch so Namen
ja,
wie Lakic.
Ja.
Wessen Namen ich jetzt noch nennen wollte, aber Bas Dost ist mir auch noch nicht sonderlich aufgefallen.
Ach Quatsch, der kann das auch, natürlich kann der das.
Ja.
Das ist Holland-Liga, der kann das.
Ja, aber dann also, dann anders gefragt, meinst du überhaupt, dass Hacking und Wolfsburg passen kann?
Na klar, natürlich. Es ist ja so, es sind gute Spieler da, die Spieler haben doch jetzt bei Köstner in einem relativ simplen, aber konsequenten System gespielt. Das ist jetzt gar nicht mal so unähnlich zu Hacking. Da kann man schon drauf aufbauen. Das war defensiv ja auch okay, was die gemacht haben. Auch das Flügelspiel, die relativ konsequente Angriffsart war auch erstmal von der Basis her relativ ähnlich oder zumindest nicht total verschieden. Also sollten sie zu Anfang relativ schnell mit den Grundzügen von Hacking klarkommen. Danach kann man die Defensive ein bisschen weiter noch verschärfen. Ich finde auch, sie haben relativ gute Zwischenspieler. Sie haben viele defensiv starke Leute. In der Offensive fast nur solche Leute. Die meisten passen ganz gut auf ein Hacking-System, relativ polyvalente Spieler auch, die so Zwischenpositionen aus Außen und Zentrum einnehmen können. Sehr vielseitige Spieler, also.
Wobei man dank des großen Kaders eigentlich auch davon ausgehen könnte, dass er relativ viel rumwechseln kann und auch sich immer sehr gut auf den Gegner anpassen könnte.
Wobei man davon ausgehen muss, bei dem Kader hast du so ziemlich jeden Spielertyp irgendwie drinnen, weil die Wahrscheinlichkeit einfach so groß ist.
Ja, aber von guten Spielern natürlich auch.
Ja, also wirklich ganz gute Spieler gibt es auch nur 3, 4, also.
Ach, ich sehe die Probleme. Ich sehe die Probleme auch gar nicht taktisch, sondern ich glaube, es ist auch eine Herausforderung, mit diesem Kader einfach zu arbeiten. Also Sei es mit Training oder sei es auch, was die Motivation der Spieler angeht.
Ich glaube, du willst da jetzt einfach nur irgendwas Schlechtes finden. Also ja. Wie unser Einstein-Fan Tim gesagt hat, das sollte schon relativ gut klappen.
Ja, bin ich zu kritisch mit Wolfsburg.
Ja, absolut.
Also dann, wenn wir in die Prognose übergehen, dann klingt das auch so, als ob ihr glaubt, dass sie nochmal zurückkommen werden.
Ja, klar. Zurückkommen, die sind ja noch immer in der ersten Liga. Sie sind nicht abgestiegen, auch wenn du das jetzt so darlegen möchtest. Ich denke, Alofs wird da im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre was aufbauen und Hacking wird da auch die Mannschaft gut einrichten können, auch gut auf die Gegner anpassen können. Ich denke, die werden sich, die werden in der Rückrunde sicher nach oben blicken und nach oben gehen.
Soweit, dass es bis zu den Europa League-Rängen reicht?
Nächste Saison, klar.
Nein.
Was? Nächste Saison.
Achso, nächste Saison. Ja.
Diese nicht mehr, das geht nicht mehr.
Du riesigst der Abstand nicht, wenn du guckst. Warte,
ich muss gucken.
Das sind 7 Punkte auf Mainz.
Nee, sie schaffen es trotzdem. Es sind so viele Mannschaften da, das glaube ich nicht.
Keine Ahnung. Ist halt Wolfsburg. Da kann man, auf einmal können die nächstes Jahr Meister werden oder keine Ahnung. Bei denen ist alles möglich. Die haben doch VW-Geld.
Mit dieser allgemeinen Abschlussformulierung von René machen wir wieder eine kleine Pause und melden uns gleich zurück mit Werder Bremen. Letzter Teil für heute beim Spielverlagerung.de Sonderpodcast. Wir beschäftigen uns mit Werder Bremen. Zum ersten Mal seit gefühlten 10.000 Jahren hat Werder Bremen eine gesamte Hinserie gespielt, ohne auf die Raute zu setzen. Deswegen mal direkt die Frage an dich, René. 4-3-3, Systemwechsel. Geglückt oder eher nicht geglückt?
Sie sind 12. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es der beste Systemwechsel aller Zeiten war. Und ich denke auch, dass die Kritik an der Raute ja generell zu pauschal ist. Also Mainz wird gefeiert und die spielen oft, sehr oft mit Raute. Und ja, also ich fand da die Kritik an scharf wegen der Raute immer ein bisschen sehr einseitig geführt. Und jetzt haben sie ein anderes System und sind auch ja irgendwo in der Mitte. Also muss man abwarten, bis sich das noch entwickelt. Die haben ja auch nicht jetzt das beste Spielermaterial für irgendein System. Aber dieses 4-3-3, denke ich, liegt ihnen doch am besten.
Du klingst jetzt schon sehr kritisch mit Werder Bremen, habe ich das Gefühl, oder?
Ach, als Bayern-Fan kann ich doch nicht nett reden. da sträuben sich mir die Nacken halt. Da rede ich lieber über Wolfsburgs Chaos-Club mit Hacking, als dass ich jetzt über Bremen positiv reden muss. Aber ja, ich eigentlich, ganz ehrlich, ich finde die eigentlich ganz gut. Also Ich finde das gut, dass die mit De Bruyne und Hund und Junuzovic, die haben da eigentlich drei Leute, die mehr oder weniger Zehner sind, haben die da einfach eiskalt als Mittelfeldspieler. Die spielen ja eigentlich ein 4-1-5, wo Junuzovic einfach auf und ab hängt und alle Löcher stopft. Und ich finde das einfach sehr erfrischend zu sehen, auch wenn es manchmal ein bisschen einfach zu zerstreut ist in der Spielanlage. Also ich habe auch Spiele gesehen, wo Elia und Arnautovic auf den Seiten kleben, isoliert wurden. De Bruyne und Hund waren in der Mitte absolut verloren und Petersen war vorne, als ob er eben nicht vorne wäre. Also das sind dann die schlechten Seiten, aber es gab auch wirklich ein paar sehr, sehr angenehme Spiele für den neutralen Zuschauer, denke ich. Und auch für den Werder-Fan.
Auch wieder der Ansatz bei Thomas Schaaf, eher zuerst an die Offensive denken, als statt an die Defensive zu denken, hatte ich manchmal das Gefühl.
Ist es nicht so, dass frühere Abwehrspieler immer zu offensiv spielen lassen und frühere Offensivspieler immer die defensivsten Trainer sind, um ein Klischee zu bedienen.
Gibt es das Klischee?
Ich habe es mal so gehört, dass so Trainer, die auf jeden Fall so defensiv und limitiert waren, dann später sehr offensiv spielen lassen und eben umgekehrt. Also keine Ahnung, ich denke, das ist Bullshit, aber naja.
Es gibt aber bestimmt ein paar reinpassen. Bruno Labbadia denkt eher defensiv.
Tut er das?
Ja.
Ich bin da noch immer nicht der Meinung, aber okay. Ja, Ernst Happel war ein Verteidiger, der aber als Verteidiger sehr lässig spielte und keine Ahnung, deshalb war der auch so gut wahrscheinlich. Pep Guardiola war auch ein Sechser, der aber auch wieder offensiv spielte und so. Und deshalb war auch Barcelona so gut. Könnte man jetzt ausführen.
Interessant, aber zurück zu Werder Bremen. ist, ja. werden sie jeweils diese defensiven Probleme unter Schaaf abstellen können? Das ist jetzt eine fast philosophische Frage.
Hängt davon ab, ob sie die Balance in der Mitte finden, was ich glaube ich sehr wichtig sein wird. Und auf den Außen, die Elia und Arnautovic sind ja etwas anfällig dafür, dass sie defensiv nicht mitarbeiten, wobei insbesondere Arnautovic dieses Jahr das schon ein paar Mal sehr, sehr, sehr gut gemacht hat. Elia auch, also ich würde dann keine Pauschalkritik an den beiden anführen, aber es muss einfach konstant sein. Es muss auch in der Mitte etwas besser werden, denn Junuzovic kann nicht alles stoppen, schon gar nicht als jemand, der eigentlich kein Sechser ist, aber er macht diese Rolle natürlich gut. Mit der Brüne haben sie einen, wenn sie den halten können, also ein sehr guter Spieler. Ekichi kann sich noch entwickeln. Wenn man dann auch vielleicht ein, zwei Spieler, die mehr so Gentner-Typen sind, vielleicht sogar ein bisschen noch defensiv stärker, dann könnte man eventuell da ein bisschen je nach Gegner variieren. Dann denke ich, würde das schon viel ausmachen.
Aufgefallen sind diese Halbserie auf jeden Fall De Bruyne, den wir ja schon abgefrühstückt haben. Der hat eine sehr gute Halbserie gespielt. Auch Arnautovic fand ich überzeugend, wie du gerade gut ausgeführt hast. Also der scheint auf dem Flügel richtig aufzublühen.
Ja, wenn er das konstant machen würde, dann wäre er super, aber macht er leider nicht. Oder zum Glück, je nachdem. Muss man auch abwarten, wie sich das in Zukunft entwickelt. Es soll ja auch angeblich Interesse geben an ihm. Und ich denke auch, dass die Abwehr auf den Außenpositionen und ja, vielleicht sogar noch mit einem Innenverteidiger, wobei jetzt haben sie ja Pavlovic geholt, wobei man da abwarten muss. Ja, ich denke, die haben einfach noch ein, zwei, drei Baustellen und dann wird man sehen, wie dieses System ist. Denn mit der Raute, als sie Erfolge gehabt haben, waren sie dann doch individuell sehr stark besetzt.
Tim, du warst bis jetzt relativ still. Wie siehst du die Hinrunde der Veteraner?
Ja, also ich stimme da weitestgehend zu, dass die sehr wechselhaft waren in den Leistungen. Haben mal sehr überzeugende Spiele gewonnen, ja. Ich fand das in Hoffenheim, da habe ich ein bisschen was von gesehen, ziemlich stark. Da haben sie eigentlich gezeigt, was sie können, wenn sie es vernünftig ausspielen. Wenn das nicht so starr ist und nicht zu breit ist. Und wenn sie ein bisschen mehr in Zwischenformationen reingehen. Und da haben sie auch ein sehr cooles direktes Spiel, potenziell vielleicht eines der besten der Ligen, so was One-Touch angeht. Aber es gab halt auch Spiele, wo sie dann völlig isoliert und zerrissen gespielt haben und dann irgendwie gar nichts auf Reihe gebracht haben. Also es ist, sie pendeln halt sehr stark und haben keine Konstanz, symbolisiert durch die beiden Außenspieler wahrscheinlich.
Ja. Wobei ich noch da gerne der Vollständigkeit aber erwähnen möchte, dass sie relativ viele Spiele knapp verloren hatten und auch gerade gegen die Top-Teams immer ganz gut aussahen. Also gegen Schalke hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Das haben sie 2-1 verloren. Gegen Dortmund im Eröffnungsspiel hätten sie auch einen Unentschieden verdient gehabt. Und also ich würde schon sagen, sie gehören in der Bundesliga zu den Teams, die schlechter dastehen, als sie eigentlich dastehen müssen.
Ja, aber die Bremer sind doch auch eine Mannschaft, die, wenn sie ein bisschen tiefer steht und kompakter steht, auch mit den Spielern einfach etwas besser kontern kann. Also du hast Elia, Arnautovic, De Bruyne, Hund, das sind eigentlich, und Junuzovic, das sind sehr, sehr gute Spieler zum Kontern. Also die haben da auch einfach ein bisschen Vorteile, wenn sie mal tiefer stehen können. Das darf man jetzt nicht so pauschal ableiten, dass die nur deswegen zu den Besseren gehören.
Ja. Was ich noch erwähnen würde gerne ist, auf die Rückrunde gesehen, es gab in der Trainingslager ein paar Tests und zwar hat man ausprobiert, ob man nicht auch mal mit einer falschen Neun spielen könnte. Ich glaube, es war am Spiel gegen Trabzonspor, als man Petersen so ein bisschen vom Flügel reinkam und immer reingezogen ist und De Bruyne sich immer aus der Spitze zurückfallen ließ. Das könnte auch eine interessante Option sein.
Was genau haben Sie da gespielt? 4-4-2 oder wie?
Ja, so 4-2-4-0 würde ich sagen. Ich habe es nur kurz gesehen, deswegen.
Wurde aber gegen Dortmund schon gespielt, am ersten Spieltag.
Ja. Nicht ganz so krass, aber schon, ja.
Also da, es ist da, auch haben, da aber ohne Petersen, also De Bruyne vorne und irgendein Mittelfeldspieler noch, ich glaube Fritz noch im Mittelfeld oder so.
Ist eine interessante Option, finde ich auf jeden Fall, die man im Auge behalten könnte. Eure Prognose für die Rückrunde?
Ich denke, die bleiben auch ungefähr, wo sie sind. Also ich sehe jetzt nicht irgendwie einen Grund, dass die jetzt plötzlich nach vorne springen. Dann werden sie ja noch ein bisschen länger brauchen. Wobei es kann natürlich alles passieren, auch dass Stuttgart letzter in der Rückrundentabelle wird, aber es ist halt unwahrscheinlich.
Tim, was denkst du?
Ich sag mal, die
steigen ab.
Nee, die halten sich ungefähr auf dem Niveau. Und dann sag ich mal, entweder fast genauso wie die Hinrunde oder eine deutliche Steigerung. Also wenn eine Steigerung, dann schon eine größere. Gar keine oder eine größere, so, zack.
Ich werde mich mal auf den Fenster lehnen und sagen, dass Werder Bremen, die kommen noch in der Rückrunde. Die werden auch noch ein bisschen weiter vorne mitreden.
Du hast dich jetzt weit aus dem Fenster gelehnt, Tobi, mit deiner sehr konkreten Aussage.
Also. Ja, ich werde sagen, die werden um die Europa-League-Ränge mitspielen. Das sagt mir mein Sinn einfach. Das sagt mir der gute, wie heißt der, der GOPD? Der PDO. Das sagt mir der PDO, sagt die Stimme aus dem Hintergrund.
Also doch die weibliche Logik.
Nein, ich bedanke mich bei euch herzlich für dieses Gespräch. War wieder sehr nett. Wir machen morgen weiter und zwar dann mit den Teams. Hilft mir bitte mal auf die Sprünge. Ich glaube Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 und Hamburger SV. Wir bedanken uns. Bis morgen dann. Auf Wiedersehen.